Heute bei Seldom We Ask Questions, Jubiläumsfolge. Wie produzieren wir Fakten?
Max, wenn du mal 80 werden solltest, was willst du da machen an deinem Geburtstag?
Das wäre ein pessimistischer Einstieg hier. Ja, ich glaube, Geburtstag ist mir normalerweise nicht so wichtig. Auch mein letzter Geburtstag habe ich eigentlich nicht so wirklich groß gefeiert. Aber ich denke, zum 80. würde ich alle guten Freunde zusammentrommeln und einfach gemeinsam Kaffee trinken, Kuchen essen. Ich glaube, kein großes Programm, vielleicht Topf schlagen. Schokolade auspacken. Wann haben wir das letzte Mal über diese Geburtstagspraktiken geredet?
Das war auch sicherlich schon wieder vor 20 Folgen.
Weißt du, was du machen würdest, wenn du 80 wirst?
Ja, es ist immer schwer, sich das vorzustellen. Ich meine, wie würde ich mich dann fühlen? Ich denke jetzt so, wahrscheinlich würde ich auch was machen wollen, was ich mir jetzt Spaß macht. Vielleicht könnte ich kein Rad mehr fahren, aber sicherlich irgendwie spazieren gehen in der Natur oder so, einen ruhigen Ort. Bisschen in der Sonne liegen.
Man muss wissen, dass Adrian eigentlich Radfahren und Käse gut verbindet, indem er mit dem Rad halt immer an die Orte fährt, wo es den besten Käse gibt. Aber ich habe gerade gedacht, mit zunehmendem Alter und da, wo dann auch deine körperliche Verfassung immer schlechter wird, notgedrungen, wird der Käse automatisch auch immer schlechter. Außer du ziehst halt irgendwo hin, wo lokal so der beste Käse ist. Aber du kannst immer weniger weit fahren eigentlich.
Oder
die Range ist richtig klein am
Schluss. Oder ich mache halt so eine Bustour mit all meinen Freunden und dann mietet man sich so einen Bus und fährt einfach zur Käserei. Das wäre noch möglich.
Ja, oder so Fondue-Zug oder sowas gibt es ja auch.
Genau.
Sowieso Panoramazüge sind voll unterschätzt, weil man merkt halt dann da wirklich, der Weg ist das Ziel. Und das ist doch ein gutes Schlusswort für heute, für die 80. Folge, liebe Hörerinnen und Hörer.
Genau, danke fürs Zuhören, bis nächste Woche.
Nein, wir sind Seldomly Asked Questions. Herzlich willkommen, heute ein bisschen ein verzögerter Einstieg. Wir haben eine Jubiläumsfolge, wir werden 80.
Genau, yay. Herzlichen Glückwunsch.
Und wir sprechen in dieser besonderen Folge darüber, was wir eigentlich den ganzen Tag tun, beziehungsweise wie wir Fakten produzieren, wie unsere Wissenschaften funktionieren.
Genau. Es ist vielleicht auch eine seldomly asked question. Es ist nicht so eine übliche wie sonst, sondern es geht mal in den Alltag unserer Arbeit als Psychologe und Philosoph. Und da wollen wir einfach mal erzählen, was wir so tun, um uns sicher zu sein, dass unsere Arbeit wirklich auch Bedeutung hat und wahr ist. Also als Wissenschaftlerin muss man ja, also will man, ich weiß nicht, ob man es muss, aber man will zumindest Fakten produzieren. Man will die Wahrheit herausfinden und man will gute Arbeit machen und dafür hat man dann konkret Strategien. Und ich glaube, du wirst dann auch ein bisschen so das analog aus der Philosophie auspacken, was du in deiner täglichen Philosophiearbeit machst, auch wenn du nicht aktiv Fakten in der natürlichen Umwelt dann entdeckst und aufschreibst, aber du hast ja auch deine Strategien, wie du bedeutungsvollere Arbeit machst in der Philosophie.
Richtig, trotzdem haben wir die SAQ eigentlich für uns so formuliert zur Jubiläumsfolge. Sie lautet, wie produzieren wir Fakten? Und in der Philosophie ist das gar nicht so einfach zu beantworten, beziehungsweise für die Philosophie ist es nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, für andere Wissenschaften, da hat die Philosophie auch was zu sagen, wenn es um die Wissenschaftsphilosophie geht. Das ist so der Zweig der Philosophie, der sich mit den Regeln von anderen Wissenschaften befasst. Das ist ein bisschen eine Vormundschaft, die da vorherrscht.
Ja, also die Epistemologie, also die Lehre des Wissens oder der Kenntnis, ist natürlich schon sehr wichtig für die Wissenschaftsarbeit in anderen Disziplinen. Und die kommt natürlich aus der Philosophie.
Genau, und da fragt man sich ja eigentlich vor allem, was ist Wahrheit oder wie können wir Wahrheit erlangen, beziehungsweise wie kommen wir zur Erkenntnis? Und das wäre eigentlich schon meine erste Frage heute für dich zu dieser schönen Jubiläumsfolge. Was denkst du denn, ist der Unterschied zwischen Fakten und Wahrheit?
Ich denke, Fakten sind isolierte Aussagen oder ja, Sachen, die man observiert hat, die man dann aufschreibt. Und es sind eben so quasi häppchenweise Wahrheit. Also die Wahrheit ist einfach alles, was wahr ist. Und man versucht eben, so viel wie möglich davon herauszufinden. Und Fakten sind dann einfach die isolierten kleinen Teilchen von Wahrheit, die man herausgefunden hat mit seiner wissenschaftlichen Arbeit.
Sehr schön gesagt. Ich denke, Fakten müssen sicher wahr sein. Wahrheit muss nicht unbedingt aus Fakten bestehen, sondern kann auch eine logische Wahrheit sein oder es kann auch eine Schlussregel sein. Also ich glaube, es gibt viele Dinge wie Tatsachen, die zwar wahr sind, aber nicht unbedingt in einer Faktenform sind. Mhm. Und deshalb glaube ich auch, und dazu kommen wir heute, dass die Philosophie sich gar nicht so sehr mit Fakten beschäftigt, sondern mit der Methode. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht sage ich dazu gerade noch was. Ich habe doch immer so ein bisschen Hemmungen zu sagen, ich bin Philosoph.
Ja.
Also es hat mehrere Gründe. Einerseits, weil man halt so Vorstellungen davon hat, wie so ein älterer Herr irgendwo sitzt oder eine ältere Frau. Weil man halt auch so an Weise denkt, an dieses Wort Weise. Es ist ja auch die Liebe zur Weisheit. Mhm. Und dann ist es immer komisch, wenn so junge Forschende sich als Philosophen bezeichnen. Es gibt wie so zwei Möglichkeiten. Entweder man nennt alle Philosophen, die ab und zu mal ein bisschen tiefgründige oder fundamentalere Gedanken haben. Damit bin ich voll d'accord. Man kann auch dann sowas sagen wie, alle Kinder sind die wahren Philosophen und so. Ja. Voll okay. Aber dann so, wenn man es ernst meint, dann würde ich mich dann schon wieder ausnehmen.
Ich würde aber schon sagen, dass Weisheit relativ ist. Also ich kann mich gut an die Kindheit erinnern, wo man auch so gewisse Kinder hatte, die dann Sachen gemacht haben, wo man schon wusste, das ist keine gute Idee und das würde ich nicht machen. Und du kannst das so ein bisschen in die Zukunft denken und dann sehen, dass das nicht zu guten Ausgängen führen wird. Und die gewisse Kinder haben es trotzdem gemacht und man saß dann da so und dachte, ja, okay.
Ja, und das ist ein guter Punkt. Eine
gewisse relative Weisheit, auch wenn man damals einem Erwachsenen vielleicht unterlegen gewesen wäre in diesem Bezug.
Das ist ein sehr guter Punkt, weil was ist Weisheit? Ist Weisheit alle Fakten kennen, die man kennen kann? Glaube ich nicht, sondern es ist irgendwie in dieser ursprünglichen Bedeutung bei Homer und Pindar und so die Tüchtigkeit auch in Beziehung auf irgendwas, also dass man irgendwas mit Exzellenz macht. Aber dann wird es dann später ja dazu, dass das delphische Orakel, also diese Weissage-Institution in Delphi in Griechenland sagt, Sokrates ist einer der weisesten Männer und die Begründung ist ja, dass er sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Mhm. Das heißt, es kann ja nicht sein, dass man alle Fakten kennt, sondern dass man eher seine eigenen Schwächen kennt und versucht mit möglichst großer Exzellenz sein Fachgebiet irgendwie zu überblicken. Und wenn das in der Philosophie bedeutet, alles zu hinterfragen, ist das auch in Ordnung. Also ich glaube, es geht nicht nur um Fakten, sondern auch um die Praxis, um die Methode.
Ja, ich würde sagen, es geht einfach darum, das meiste daraus zu machen von dem, was man weiß und sich bewusst zu sein, dass man eben nicht alles weiß und nicht alles kann.
Dann wollte ich eben auch noch sagen, ein zweiter Grund, jetzt mich nicht unbedingt Philosophen zu nennen, wenn man es ganz genau nimmt, ist, dass ich ja vor allem Philosophie-Historik mache. Macht man ja auch Philosophie, aber man beschäftigt sich auch mit der Denkgeschichte. Und da ist die Methode dann auch nochmal eine andere. Es geht gar nicht so darum, die Wahrheit per se zu finden, sondern sehr oft lege ich einfach aus, was andere Leute denken, was die Wahrheit ist. Und das kann dann immer noch falsch sein. Ich meine, im übertragenen Sinn ist es dann trotzdem wahr, wenn ich sage, Platon sagt das XY und es dann auch stimmt.
Mhm, das stimmt.
Mein Mentor hat kürzlich gesagt, auch ungenaue Dinge können wahr sein, man muss sie einfach ausformulieren.
Es kann sogar sein, dass ungenaue Dinge eher wahr sind oder dass man eine größere Wahrscheinlichkeit hat, dass sie wahr sind, weil sie ungenauer sind. Darin liegt eigentlich der Wert der Wissenschaft, dass man Dinge herausfindet, die nicht schon von vornweg klar sind oder sehr wahrscheinlich wahr sind. Ja, andererseits ist es natürlich auch immer gut, die Wahrheit zu bestätigen oder Sachen, von denen man sich relativ sicher ist, nochmal zu bestätigen wissenschaftlich. Aber ja, das sollte eigentlich außen vor bleiben. In der Wissenschaft ist eher wichtig, dass man eine gute Methodik verwendet und damit kommen wir auch so ein bisschen zum Thema der heutigen Folge, was wir denn so machen in unserem Alltag, um eben gute Fakten zu produzieren, Sachen, die man dann auch aufschreiben kann und veröffentlichen lassen kann, wo man sich dann ja keine Sorgen machen muss. Und da geht es für mich als Psychologen sehr viel um Methodik. Sehr viel um Statistik, aber es gibt auch so ja, andere konzeptuelle Überlegungen, die man machen muss. Also ich fange da einfach mal ganz vorne an. Also man führt manchmal, manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler führen so eine Studie durch. Manchmal machen das auch verschiedene Leute, verschiedene Teile der Studie. Aber sagen wir mal, ich möchte jetzt eine Studie durchführen zu einer bestimmten Forschungsfrage. Was muss ich da machen? Da muss ich erstmal zu Beginn konzipieren. Ich muss mir Gedanken machen, was will ich überhaupt erforschen? Und dann muss ich mir das Studiendesign überlegen, was für eine Studie da angemessen wäre. Zum Beispiel, ich könnte mich fragen, sind Depressionssymptome assoziiert mit schlechter Ernährung? Da würde ich dann eine beobachtende Studie durchführen, wo ich zum Beispiel Menschen befragen könnte und dann eben nach Depressionssymptomen fragen könnte und nach Ernährung.
Das heißt dann quasi, dass man selbst nicht interveniert, also dass man Leuten nicht sagt, sie sollen sich jetzt scheiße ernähren oder sie sollen versuchen, depressiver zu werden und sich trotzdem noch gut zu ernähren. Man guckt einfach, wie geht's ihnen und was essen sie.
Genau. Wenn man sehen möchte, ob schlechte Ernährung einen kausalen Einfluss hat auf die Depressionssymptome, dann könnte man ein Experiment machen, wo man eben Instruktionen gibt und der einen Gruppe, also sagen wir mal 50% der Stichprobe, dann sagt, hey, ihr sollt jetzt nur noch McDonald's essen oder Cheeseburger essen.
Es gibt aber auch andere schlechte Burgermarken.
Genau. Burger King, KFC. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Man hat dann eben so eine Intervention und man sagt den beiden Gruppen, eigentlich macht alles genau gleich, nur diese eine Sache sollte unterschiedlich sein. Bei einer Sache, da variiert man dann die Bedingung und sagt, hier, ihr esst Fast Food und die andere Gruppe isst eine gute Ernährung. Und dann schaut man eben und misst nach einer gewissen Zeit die Depressionssymptome und schaut, ob das dann einen Einfluss hat. Also das sind so die Anfangsüberlegungen. Was für ein Studiendesign nimmt man? Was für eine Studie möchte man durchführen? Und dann kommt man zum nächsten Schritt, wo man sich überlegt, okay, wie messe ich jetzt meine Konzepte, die ich da vergleichen will miteinander?
Und mit Konzepte meinst du einerseits Depression und andererseits gute Ernährung?
Genau. Also in der Psychologie hat man sehr viel abstrakte Konzepte, die man dann eben operationalisieren muss. Also die muss man dann irgendwie greifbar, messbar machen und eben messen mit konkreten Messinstrumenten. Häufig sind das Fragebögen. Also für Depressionen könnte man zum Beispiel einen Fragebogen verwenden. Zum Beispiel das Beck Depression Inventory ist so ein Fragebogen. Der wird sehr häufig verwendet. Ist ein relativ etablierter Fragebogen für Depressionssymptome. Da berichten die Teilnehmenden selbst eben ihre Antworten auf die Fragen. Es ist allerdings so, dass man auch eine andere Art verwenden kann, Depressionssymptome zu messen, und die wird noch ein bisschen stärker angesehen. Das ist dann so ein klinisches Interview, wo man einen trainierten Psychologen oder eine trainierte Psychologin hat und die führt dann so ein Interview durch, wo die Person dann eben befragt wird vom Experten. Also das ist jetzt eher im klinischen Kontext so, dass man dann so Anamnese-Dokumente hat, also Dokumente darüber, wie es der Person vorher ging und vielleicht andere Sachen noch zu Rate ziehen kann. Aber im Kern ist es einfach so, dass ein Experte oder eine Expertin dann so ein Interview durchführt und dann eine objektivere Einschätzung vornehmen kann, wie depressiv die Person ist.
Da schon eben die erste Frage zu Fakten von mir. Es scheint mir eigentlich gar nicht so objektiv zu sein, wenn ein Experte oder eine Expertin so etwas macht. Und vielleicht ist es zum Beispiel dann im klinischen Bereich, also wenn es um anerkannt, in Anführungszeichen, kranke Menschen geht, genauer als dieses Inventar, also dieser Fragebogen, den du genannt hast. Aber für sowas wie Stimmung oder Depression und Essverhalten scheint mir eigentlich so ein Fragebogen sinnvoller zu sein, weil was man ja einfach wissen will, ist, haben die Leute das Gefühl, es geht ihnen besser oder schlechter?
Genau, also einerseits kann das schon einen Vorteil haben. Andererseits gibt es natürlich auch Nachteile oder Risiken bei diesen Selbstbeurteilungsfragebögen. Zum Beispiel, dass Menschen sozial erwünscht antworten. Also, dass sie dann sagen, nein, nein, mir geht's super, obwohl es ihnen eigentlich schlecht geht. Andererseits ist es natürlich schon auch so, dass die Beurteilung durch eine Drittperson problematisch sein kann, weil die natürlich nicht in den Kopf reinschauen kann. Und es kann auch sein, dass eine Person mal sagt, ja, mir geht's heute nicht so gut. Aber eigentlich ist das nur Teil der normalen Variation. Und die Klinikerin oder der Kliniker denkt dann, ah ja, das ist natürlich eine Depression, weil damit geht die dann jeden Tag um. Und dann sieht man das eben in der Testperson. Natürlich, wenn du Erfahrung hast im klinischen Bereich, dann ja, hast du natürlich genügend Erfahrung meistens, um da ein bisschen differenzierter das anzuschauen und dann zu einer Beurteilung zu kommen. Und deswegen ist es so, dass in der klinischen Psychologie, in der Psychiatrie diese klinischen Interviews schon etwas höher angesehen sind, aber häufig wird eben auch eine Selbstbeurteilung verwendet. Aber da ist schon so eine Frage, die du dir stellst im Forschungsalltag: Wie messe ich denn ein Konzept, an dem ich interessiert bin? Denn einerseits musst du natürlich das klar definieren können, dein Konzept, dass du nicht irgendwas Vages erforschst. Zum Beispiel in unserer Liebe-Folge haben wir das besprochen, was Liebe denn ist und wie man das definieren kann und dass das ein bisschen schwierig sein kann, so ein Konzept zu definieren. Und das ist bei Depressionen natürlich auch so. Da muss man auch klare Regeln aufstellen, was denn Depression eigentlich ist.
Das ist ja dann quasi so, wenn du ein Faktum produzieren willst mit dieser Studie, also das macht man ja nicht nur allein mit einer Studie, sondern das sind dann ganz viele Studien zusammen, die zum gleichen Ergebnis kommen. Aber wenn du dazu beitragen willst, sagst du ja ganz genau, das wurde gemessen und ich bin zu diesem Ergebnis gekommen und das ist eigentlich alles, was das Faktum aussagt. Also du sagst, es gibt so und so eine große Wahrscheinlichkeit, dass schlechtes Essverhalten mit Depression zusammenhängt. Und eigentlich genau gesehen ist das die Aussage der Studie und nicht generalisierend sowas wie Essverhalten verursacht, also schlechtes Essverhalten verursacht Depressionen.
Genau, das ist immer nur die Interpretation danach. Aber was du mit deiner Arbeit sagen möchtest, ist, Depressionsfragebogen, zum Beispiel das Beck Depression Inventory oder auch das Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, was so ein klinisches Interview wäre, ist assoziiert mit, sagen wir mal, dem MEDAS-Fragebogen. Das ist ein Fragebogen zur mediterranen Essgewohnheit. Und da kannst du dann sagen, ja, ist assoziiert oder ist nicht assoziiert.
Schon interessant, weil eigentlich ist es genau so, wie wir vorher gesagt haben, umso genauer, dass du dann bist und umso mehr, dass du ausschließt, desto geringer ist dann auch deine Fehlerwahrscheinlichkeit. Also du kannst natürlich immer mehr Dinge ausschließen, die die Generalisierung deiner Aussage vielleicht noch mit einschließen würde, um nicht Gefahr zu laufen, dass jemand ein Gegenbeispiel findet, was nicht so ganz in deinem Konzept liegt. Also vielleicht ist dein Konzept von schlechtem Essverhalten zu breit.
Ja.
Und jemand sagt, hey, guck mal, die essen doch auch schlecht und da führt es nicht dazu. Und dann merkst du, ah, das muss ich vielleicht aus meinem Konzept von schlechtem Essverhalten rausnehmen.
Genau, und das ist eigentlich ein ganz natürlicher Prozess in der Wissenschaft, dass man abgrenzen muss und eben so die Grenzen der Aussagen kennen muss oder einsehen muss. Es ist in der Depressionsforschung auch häufig so, dass man eben einen Unterschied auf Depressionssymptomen sieht, also auf so einem Fragebogen. Da gibt es vielleicht, also beim BDI, beim Beck Depression Inventory zum Beispiel 21 Fragen, glaube ich, und die werden dann zusammensummiert zu so einem Gesamtscore. Und dann gibt es in der Depressionsforschung klinische Interviews, die auch in der klinischen Psychologie oder in der Psychiatrie verwendet werden, die du zum Diagnostizieren einer Major-Depression verwendest, wo du dann sagst, die Person hat eine oder die Person hat keine Depressionsdiagnose. Und da siehst du dann häufig Unterschiede, wo du vielleicht zwischen schlechter Ernährung, also dem Fragebogen für schlechte Ernährung, könntest du eine Korrelation sehen mit Depressionssymptomen, also jemand, der sich schlechter ernährt, hat auch mehr Depressionssymptome. Aber es ist dann nicht so, dass depressive und nicht depressiv diagnostizierte Menschen dann einen signifikanten Unterschied auf dem Ernährungsfragebogen haben. Das hat auch ein bisschen mit der Statistik dahinter zu tun, weil es einfach sensibler ist, wenn du kontinuierliche Maße miteinander vergleichst und dann eben so zwei Fragebogen miteinander assoziierst, als wenn du zwei Gruppen, also dein Kontinuum von Depressionssymptomen dann einmal teilst und sagst, die eine Gruppe hat gar keine Depression, die andere hat Depression. Da geht dann so ein bisschen die Trendschärfe verloren. Das ist dann schon ein sehr typisches Beispiel, wie man dann nachdenken muss über seine konkreten Maße, um eben dann möglichst präzise Aussagen treffen zu können.
Genau, also ich glaube, vorerst trifft die empirische Wissenschaft, also die Wissenschaft, die mit Daten arbeitet, erstmal Aussagen, zumindest in einzelnen Studien. Ich glaube, für ein Faktum, also für wirkliche Fakten, braucht es viel, viel mehr. Also das weißt du ja auch. Also das sind dann einzelne Studien, die Aussagen treffen, das haben wir gefunden. Und dann mehrere Studien zusammen ergeben dann irgendwie ein Bild. Und ich glaube, da kann man anfangen, über Fakten zu reden. Also wenn sich das schon seit Jahren bewahrheitet und ähnliche Studien immer wieder zum gleichen Ergebnis kommen. Ich meine, man kann nie endgültig sagen, das ist jetzt für immer so und das ist wahr, aber man ist sehr nah dran, finde ich.
Ja, also ich weiß nicht, du scheinst etwas strenger zu sein als ich. Also ich würde sagen, wenn es da eine gut durchgeführte Studie gab, die etwas gefunden hat, dann kann man schon mal sagen, Fakt ist, dass diese Studie das gefunden hat. Und dann kann man natürlich darüber diskutieren, ob es generell so ist oder ob das, weswegen dann dieses Faktum so gefunden wurde in dieser einen Studie.
Das stimmt natürlich, das ist dann wie indirekt wieder zu sagen, ich sage, dass Platon denkt XY und dann muss nicht das, was Platon denkt, wahr sein, sondern nur, was ich über Platon denke. Aber diese Unterscheidung lasse ich gelten und ich finde auch, beides kann als Faktum gelten.
Ja.
Das ist interessant, weil du hast jetzt die typischen Methoden beschrieben der Psychologie und im Allgemeineren auch der empirischen Wissenschaft, die ja sehr genau sind, die sehr genau vorgegeben sind, um Fehler zu vermeiden, um irgendwie auch als Wissenschaft anerkannt zu werden. Also ich meine, die Psychologie hat auch noch nicht so eine lange Geschichte als empirische Wissenschaft, oder?
Ja, es wird immer so als Soft Science gesehen, also es ist nicht ganz so harte, robuste Wissenschaft, aber es wird natürlich viel dafür getan. Und gerade auch im Bereich der Statistik zum Beispiel wird in der Psychologie sehr viel darüber nachgedacht, welchen statistischen Test man am ehesten verwendet, um eben eine möglichst wahre Aussage zu treffen, dann mit seinen Resultaten, die man dann aufschreibt in der Publikation.
Also mit möglichst wahr meinst du eine Aussage, die der Wahrheit möglichst nahe kommt?
Genau. Und bei der Statistik ist es dann eben auch so, also du hattest das vorhin schon angesprochen, man ist sich nie 100% sicher und man muss immer abwägen, wie gut man verallgemeinern können möchte. Und da hat man in der Statistik dann eben immer so ein 95%iges Konfidenzniveau. Also man ist sich 95% sicher, dass die Aussagen stimmen, die man trifft.
Was bedeutet also, dass zu 5%iger Wahrscheinlichkeit die Ergebnisse nur zufällig sind?
Genau. Also man testet immer statistisch gegen die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach zufällig observierte Ergebnisse sind. Und da ist dann der nächste Punkt, wo man drüber nachdenken muss, okay, ist das wirklich ein Fakt oder ist das richtig, was man da berichtet? Da ist es natürlich dann nie so sehr zufriedenstellend, dass man sagt, man ist sich 100% sicher. Aber mit guter Statistik kann man auf jeden Fall sich schon sicherer sein als mit schlechter Statistik. Und da ist ein weiterer Punkt, wo man sehr viel drüber nachdenkt als Psychologin oder Psychologe im täglichen Forschungsalltag, welche Tests man dann verwenden muss und so weiter. Abgesehen von der Statistik gibt es dann noch, also wenn wir jetzt schon bei den statistischen Tests sind, dann hat man einen Großteil der Arbeit schon gemacht im wissenschaftlichen Alltag. Da hat man schon Daten erhoben, dann muss man es noch aufschreiben in einen wissenschaftlichen Artikel für eine wissenschaftliche Zeitschrift oder andere Publikation. Und da muss man dann noch seine Resultate richtig interpretieren und auch in die Literatur, also in die veröffentlichten Studien von vorher, so ein bisschen eingliedern und sagen, ja, wie verhält sich das denn zu anderen Studien? Denn natürlich ist das wertvoll für die Wissenschaft und auch für das Faktenproduzieren, wenn man seine Resultate beschreibt. Aber es hilft dann eben für das größere Bild, was natürlich sehr wichtig ist, wie du gerade auch schon angesprochen hattest, dass man das einordnet und sagt, okay, wie hat sich die aktuelle Studie unterschieden von vorherigen Studien? Sind die Resultate gleich oder nicht zu vergleichbaren Studien? Und wenn ja oder nein, woran könnte das liegen? Und da muss man eben auch nochmal gut nachschauen. Da ist die tägliche Arbeit dann einfach, Literatur zu lesen, sie gut zu verstehen und eben dann vergleichen zu können. Was ist da unterschiedlich verglichen mit meiner Studie? Was ist gleich? Und wie ordnet man das dann ein?
Ich habe vorher wissenschaftliche Fakten vergrößert auf einen größeren Blickwinkel mit mehreren Studien zusammen, weil das halt klarere und eher generalisierte Aussagen sind. Aber wichtig ist ja eigentlich auch für einzelne Studien, dass Ergebnisse falsifizierbar sind. Also Man kann eigentlich nicht allgemeingültige Aussagen treffen in der Wissenschaft. Man kann nur Aussagen treffen und die müssen widerlegbar sein.
Genau.
Im Prinzip. Und wenn sie sehr lange nicht widerlegt werden, dann ist es immer ein gutes Zeichen oder ein Zeichen dafür, dass irgendwas mit der Methodik nicht stimmt.
Ja.
Aber grundsätzlich geht man davon aus, dass es sehr unwahrscheinlich ist, ein Gegenbeispiel zu finden. Aber es ist das typische Beispiel von Karl Popper und diesen Wissenschaftsphilosophen, die sich damit befasst haben. Man sieht nur weiße Schwäne oder man beobachtet nur weiße Schwäne und dann sagt man irgendwann, Schwäne sind weiß.
Ja.
Und das stimmt so lange, bis man dann irgendwann einen Schwarzen sieht und dann denkt, okay, entweder es ist eine andere Rasse oder irgendwas von unserer Kamera stimmt nicht oder vielleicht war die Aussage einfach falsch. Aber sie wurde von Anfang an so formuliert, dass sie falsifizierbar ist, also widerlegbar.
Also das ist eben das, was gute Wissenschaft ausmacht, dass man eben immer falsifizierbar ist, also dass man dann immer eine spätere Studie haben kann, die zeigt, ah, das ist vielleicht doch nicht so richtig, zumindest in gewissen Kontexten nicht, dass man immer rausfinden kann, okay, wo sind denn die Grenzen der Theorie, die man anwendet oder die Grenzen der Fakten, die man beschreibt.
Ich finde, das hat sich bei uns im Podcast sehr schön rauskristallisiert. Sehr oft haben wir so ein bisschen unterschiedliche Blickwinkel und Theorien und wenn wir dann diskutieren, was uns zu einem Thema einfällt oder was wir zu einem Thema wissen, dann merkt man oft, die Ergebnisse des anderen sind nur beschränkt richtig, weil man halt einen anderen Blickwinkel drauf hat. Und ich finde immer, die Stärke in Fakten oder von Wahrheiten liegt in vereinten Theorien, wo dann der ganze Rest, der irgendwie sich widerspricht, weggelassen wird.
Ja, es ist immer interessant und ein bisschen lustig, wenn man nicht selbst beteiligt ist. So in der Psychologie gibt es das ab und zu, dass es so wirklich Beef gibt zwischen verschiedenen Forschungsgruppen und es ist dann halt die eine Theorie gegen die andere und das wird dann so hin und her geschossen und man denkt, ja gut, es liegt einfach daran, dass die verschiedene Anwendungsbereiche haben, dass die Grenzen halt nicht so ganz klar gezogen sind und dann wird viel zu sehr verallgemeinert und dann kommt es halt zum Konflikt der Aussagen zwischen den Theorien. Und man könnte es eigentlich vereinen und häufig ist es dann auch so, dass ein späterer Artikel dann so zwei Theorien vereint und sagt, ja, hey, wir haben jetzt gelernt, dass da Leute sich nicht einig sind, woran liegt denn das? Mhm. Und dann werden eben die Faktoren aufgezählt, an denen es liegt,
dass
es
da philosophisch gibt. Sehr philosophische Vorhergehensweise und da kommen wir eben dann auch ein bisschen zu meinem Teil der Faktenproduktion oder eben Nicht-Faktenproduktion. Ich war mal in einem Teilgebiet der antiken Philosophie interessiert, in der die Leute sehr nett zueinander waren, also die Experten, und sich immer Papers geschrieben haben. Aber in einer Debatte waren die Papers schon fast so wie Briefe. Also es war so ein Briefwechsel. Und das erste war halt so der Titel. Das zweite war dann A Reply to Dr. Blumenthal. Und dann so die Antwort wieder A Reply to Dr. Rist. Und dann haben sie einfach so aus Witz immer nur die Titel so gemacht. Antwort auf das letzte Paper. Wahrscheinlich auch, weil sie gedacht haben, das liest eh niemand außer uns zwei. Ich habe mich damit mal ein bisschen befasst und da habe ich eben auch dann gesehen, woran das scheitert, dass die eigentlich sich nicht verstehen. Und dann gab es auch schon weitere Artikel, die dann gesagt haben, ja, in diesem Disput hier, den es schon seit 30 Jahren zwischen den zwei Herren gibt, ist doch einfach das der Fehler. Und ich meine, das braucht es halt manchmal auch. Das ist ja auch quasi eine der philosophischen Methoden, nämlich die Dialektik, also unterschiedliche Perspektiven auf ein Phänomen einzunehmen und Argumente für und wider abzuwägen. Das wollte ich eben mal ein bisschen besprechen. Philosophische Methoden gegenüber der empirischen Methode sind viel vielfältiger und das auch berechtigterweise, weil die Philosophie ist nicht eingeschränkt durch diese mathematischen Mittel und durch diese klare Datenerhebung, weil es gibt einfach keine Daten, also es gibt schon einzelne Projekte, die dann aber eher interdisziplinär sind, aber normalerweise erhebt man in der Philosophie keine Daten. Es geht eher um grundsätzlichere Dinge vor den Daten, um Prinzipien, um logische Zusammenhänge oder auch manchmal um metaphysische Spekulationen, muss man fast sagen. Und man sagt halt, hey, man sagt oft in Paper, hey, das ist doch irgendwie wahrscheinlich, weil es gibt diese und diese und diese Gründe dafür, ist das nicht überzeugend für dich? Und die Papers sind selten so geschrieben, dass man sagt, diese mathematischen Mittel, die erkennen wir beide an und deshalb solltest du das Ergebnis auch anerkennen, sondern man versucht, das Gegenüber zu überzeugen mit Logik und mit guten Argumenten und Prämissen, die der andere im besten Fall schon anerkennt. Und dann sagt der andere, der Leser, Ah, das ist also die Konsequenz von den Dingen, die ich denke. Also es gibt verschiedene Methoden in der Philosophie, dorthin zu kommen, und das hängt sehr mit dem Untersuchungsgegenstand zusammen. Die Phänomenologie, die wir schon sehr oft erwähnt haben, also die Lehre der Phänomene quasi, befasst sich zum Beispiel mit konkreten Erfahrungen, also konkrete Erfahrungen werden dann differenziert wahrgenommen und präzise beschrieben, und dazu benötigt man manchmal auch alle Sinne oder Gefühle oder Gedanken. Da komme ich eben auch noch zur nächsten Methodik, die Analytik, die in der Philosophie sehr oft angewendet wird, und die ist auch besonders wichtig für das, was du vorher besprochen hast. Wie werden Konzepte geklärt und Begriffe geklärt? Also in der Analytik ist es wichtig, erstmal Begriffe frei zu formulieren, also sich zu fragen, was ist gleich, was ist ähnlich, was ist das Gegenteil davon, was sind Vorannahmen für diesen Begriff, ist er sehr trennscharf, ist er sehr schwammig, und dadurch versucht man dann genau herauszufinden, was man eigentlich untersuchen will. Also es ist wie so eine Methode in der Methode. Also die Phänomenologie kommt ohne analytische Überlegungen meines Erachtens zumindest nicht aus. Man muss sich immer ganz zu Beginn der philosophischen Untersuchung fragen, was ist mein Untersuchungsgegenstand, so wie bei dir auch.
Ja.
Und die Dialektik habe ich vorher schon erwähnt. Man versucht, unterschiedliche Perspektiven auf ein Phänomen einzunehmen. Das werde ich auch in der nächsten Folge noch genauer erklären. Jetzt haben wir mal ein Foreshadowing auf Debattenkultur. Auf jeden Fall ist doch die Frage hier, werden hier wirklich Fakten produziert?
Ja, ich meine, manchmal kann man das, glaube ich, auch, wenn man sich mit einem moralischen Problem auseinandersetzt und dann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und dann vielleicht einfach eine Perspektive aufschreibt, die vorher Menschen noch nicht so bedacht haben. Also wenn man eine Idee hat, die eben neu ist, dann könnte man schon etwas hinzufügen. Aber es ist natürlich schon noch anders als in der psychologischen Wissenschaft, wo zum Beispiel dann gesagt wird, ja, wir haben jetzt das herausgefunden durch unsere Forschung.
Ja, und die Frage ist halt auch, hat man wirklich ein neues Faktum entdeckt? Oder ist es was, was eigentlich schon so rumgelungert hat in allen Vorannahmen, die man getroffen hat, und es musste nur jemand mal richtig ausformulieren und man begreift dann tatsächlich, wie man sich verhalten sollte, zum Beispiel in der Moralphilosophie oder in der Logik, was aus was folgt.
Ja, ich meine, einerseits ist es in der Philosophie dann schon so, wenn du der Erste bist oder die Erste bist, die das einfach so aufschreibt und publiziert, dann ist es irgendwie schon so, dass es dir dann zu eigen wird.
Ich habe das auch schon mal in einer anderen Folge besprochen, wo wir darüber geredet haben, wofür wir dankbar sind.
Aha.
In der Philosophie, und dort habe ich das Beispiel gebracht von der Unterscheidung von Sinn und Bedeutung von Gottlob Frege, die ich als so ein nahezu Faktum in der Philosophie betrachte. Also es wurde viel Kritik daran geübt, es wurde sehr viel präzisiert, aber es war auf jeden Fall eine sehr gute Beobachtung. Ich weiß nicht, ob man das über die Welt sagen kann, dass wir zwischen Sinn und Bedeutung unterscheiden müssten. Ist das ein Faktum der Welt? Ich glaube mehr, es ist was man begreifen muss, wenn man Logik begreifen will oder Sprache begreifen will.
Ich glaube, in der Philosophie ist es einfach schwieriger zu beurteilen, weil man so abstrakt denkt und eben mit so abstrakten Konzepten hantiert. Aber in der Psychologie ist es ja eigentlich auch nichts. Also wir haben auch keine absoluten Wahrheiten, die wir beweisen. Und es ist auch nur so, dass wir uns alle relativ einig sind, dass die Maße dann akkurat sind und akzeptabel sind. Aber ja.
Was ich viel mache zum Beispiel in meiner Arbeit als historischer Philosoph, ist die sogenannte Hermeneutik. Also es geht darum, auszulegen, was andere Leute gedacht haben und dann auch, wie das zur Ideengeschichte beiträgt, wie das zu unserem geistigen Kulturgut beiträgt, herauszufinden. Also in der Hermeneutik ist es wichtig, ein Phänomen zu verstehen, wenn man es auch durch die Augen von anderen betrachtet. In meiner konkreten Arbeit zum Beispiel, was gewisse Platoniker über Urteile denken. Aber sind das Fakten, was ich hier produziere? Ich meine, es ist schon ein Faktum, dass Platon XY da und dort geschrieben hat. Die Frage ist halt, ist es ein interessantes wissenschaftliches Faktum, nur weil es eine wahre Aussage ist?
Ja, aber es ist schon wichtig, dass du dann deine Arbeit dort gut machst und eben gut zitierst oder gut deine Quellen liest. Denn andererseits würdest du wahrscheinlich noch weiter wegkommen von der Wahrheit. Das heißt, in gewisser Weise könnte man es schon als Faktum sehen, wenn du eben die korrekt überlieferten Sachen auch korrekt liest und korrekt verstehst und korrekt zitierst.
Die Annäherung zur Wahrheit ist natürlich ohne Zweifel ein Ziel der Philosophie oder vielleicht auch das Finden der Wahrheit. Ich glaube nur, dass man vielleicht einen strengeren Wahrheitsbegriff hat in der Philosophie und es sehr stark von irgendwelchen Fakten trennen würde. So wie ich es vorher auch mit der Weisheit meinte. Es geht mehr um so die Praxis. Und die Philosophie, vielleicht noch abschließend zu dieser ganzen Überlegung zu Methodik, weiß auch, dass sie irgendwie omnivorisch ist, also alles frisst, was sie irgendwie interessiert und sich mit allem Möglichen auseinandersetzt. Und ich glaube, deshalb ist es auch kein geschützter Begriff. Ich glaube, man kann sich Philosoph nennen, wenn man sich fragt, was für tiefgründige Gedanken sind in einem Rezeptbuch.
Ja.
Dann ist es vielleicht auch okay. Also ich glaube nicht, dass es was ein Projekt ist, das jetzt vom Nationalfonds finanziert werden würde, aber es ist in Ordnung. Und deshalb auch die Frage, denkst du nicht, es ist zum Beispiel ein Ende der medizinischen Forschung vorstellbar, wenn man alle Fakten kennt?
Ich glaube nicht, weil es wird sich ja trotzdem noch was verändern in der Welt und mit Veränderungen kommen dann neue medizinische Probleme.
Aber nicht neue Fakten.
Nein?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn man alles weiß über den menschlichen Körper und über die Umwelt und wie sich Krankheiten entwickeln könnten, dann weiß man alle Fakten. Ich meine, natürlich ist es nicht möglich. Aber reden wir mal von einer ewig langen Zeit, wo wir wirklich Medizin gemeistert haben und wir wissen einfach alles über den Menschen.
Das ist jetzt eigentlich schon wieder ein Gedankenexperiment.
Das ist auch ein Teil der Methodik der philosophischen Praxis übrigens, Gedankenexperiment. Genau, also meine Frage ist eigentlich, kann man in der Philosophie alle Fakten kennen und es ist aus?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nur, je weiter man voranschreitet mit der Wissenschaft, desto kleiner wird das Inkrement, also desto kleiner wird das, was man zusätzlich noch lernt. Aber dadurch, dass sich immer was verändert, gibt es auch immer was Neues zu lernen, auch wenn es dann sehr, sehr leicht zu lernen ist, wenn du schon alles vorher weißt.
Das Lustige an deiner Antwort ist eigentlich, dass wenn man das genau nimmt, also wenn man wirklich diese Flux-Theorie annimmt und sagt, alles ist im Fluss, alles verändert sich ständig, deshalb wird es auch immer neue Fakten geben, eigentlich Wahrheit komplett verwerfen muss und sagen muss, es gibt gar keine Wahrheiten.
Ja.
Es gibt nur Annäherungen an unsere Momente. Und weil wir Glück haben, dass wir irgendwie eine Lebensspanne haben, die irgendwie Sinn ergibt und sich die Dinge nicht zu schnell verändern, haben wir praktische Tools, um medizinisch zum Beispiel damit zu operieren. Aber auf lange Sicht gesehen ist eigentlich nichts davon wirklich wahr.
Ja, und das stimmt auch. Also es ist halt so, das ist so, in der Philosophie hat man sehr hohe Standards. Also hat man hat sehr hohe Ansprüche und denkt da natürlich über diese Sachen nach. In der Psychologie oder in anderen Wissenschaften ist man etwas pragmatischer und schaut einfach, hey, was können wir rausfinden, was uns dann so nützlich ist im täglichen Leben, wo man dann einigermaßen robustes Wissen hat, was natürlich nicht 100% wahr ist, aber es ist wahr genug, dass man damit dann weiterarbeiten kann. Und ja, die Physik zum Beispiel wird so als super harte Wissenschaft angesehen und man sagt, ja, das ist ein Gesetz, dass es die Schwerkraft gibt und die ist so und so viel Newton oder ich weiß
nicht. Nein, Meter pro Sekunde im Quadrat.
Meter pro Sekunde im Quadrat. Ich bin kein Physiker. Auch das wird sich verändern mit ein paar Millionen oder Milliarden Jahren. Das heißt, auch da gibt es keine Gesetze. Das heißt, ja, das, was wir als eigentlich unanfechtbare Wahrheit sehen in der Physik, ist auch nicht 100% wahr. Aber es ist wahr genug, dass wir in unserer Lebenszeit und wahrscheinlich in der Lebenszeit der Menschheit damit rechnen können und es uns zunutze machen können.
Ich bin mir nicht so sicher. Also ich meine, man kann das diskutieren. Ich widerspreche dir auch nicht. Wenn man davon ausgeht, dass sich immer alles verändert und es keine Wahrheit gibt, das ist auch ein bisschen brotlos, dann kann man gleich zum Lager der SkeptikerInnen wechseln. Ich finde schon, dass man anerkennen darf, dass es Fakten gibt und dass es Wahrheit gibt. Zumindest für die Lebenszeit der ganzen Menschheit, so wie du gerade gesagt hast.
Ja, also versteht mich nicht falsch. Ich bin auch komplett auf der Seite, weil ich finde, man muss pragmatisch bleiben und natürlich, es kann uns was nutzen. Wenn ich jetzt sage, Max hat ein weißes T-Shirt an, also wird Max morgen auch ein weißes T-Shirt anhaben, dann ist es natürlich nicht pragmatisch und dann bringt meine korrekte Observation von heute mir morgen nicht wirklich viel. Aber es gibt schon einige Sachen, die kann man ja langfristig genug observieren.
Ich finde eben, dieses Gedankenexperiment von mir ist ein gutes Beispiel für eine philosophische Überlegung. Man stellt einfach mal eine Frage, nämlich, ist Medizin ausforschbar und stellt das gegenüber zu, ist Philosophie faktisch ausforschbar? Und ich habe die starke Intuition, dass da ein Unterschied besteht. Vielleicht sind sie beide ausforschbar, aber nicht auf die gleiche Art und Weise. Mhm. Und ich finde, nur schon dadurch hat man schon was gelernt. Es scheint irgendwie einen Unterschied in der Methodik und in der Wissensgewinnung zu geben. Und ich finde, manchmal kann man auch so einfach nach Hause gehen. Also manchmal schließen wir in der Uni auch Seminare so ab und sagen, gut, und jetzt schreibt 30 Seiten darüber.
Jetzt ist mein Arbeitstag für heute vorbei und ihr geht nach Hause und denkt darüber nach.
Ein letztes Thema, was wir noch besprechen, bevor wir aufhören, ist ja auch, wie wir mit Fakten umgehen. Ich wollte dich vor allem fragen, wie gehst du mit Ergebnissen von anderen um? Bist du extrem kritisch in der Wissenschaft oder nimmst du das einfach so an? Prüfst du die statistischen Methoden oder was machst du genau?
Ich finde, das ist extrem schwierig, so eine Studie einzuschätzen, weil dann kommen einem sehr schnell so Fragen wie, ja, was sind das für Leute? Sind das gute Arbeiter? Also machen die bei der täglichen Bürotätigkeit so gute Arbeit? Und dann weiß man, das sind alles Sachen, die man nicht in einem wissenschaftlichen Paper finden kann. Es gibt schon Sachen, die sollten dort stehen. Und dann, wenn das nicht zu sehen ist, weiß man schon, ah, das ist vielleicht nicht so gut gearbeitet. Und da ja, vermisst man dann etwas. Aber häufig ist es so, dass Sachen im Paper stehen, wo man denkt, ja, das ist eine gute Studie. Aber es gibt dann natürlich schon noch Möglichkeiten, wie die Studie dann fehlgelaufen sein könnte oder wie es verfälscht worden sein könnte. Und deswegen denke ich immer eher so im größeren Ganzen darüber nach. Also wie reiht sich diese Studie in die anderen Studienresultate ein? Was ist so das Gesamtbild? Gibt es da einen Gesamt- oder einen größeren Konflikt zwischen mehreren Studien, was du auch schon angesprochen hattest? Du schaust so die Masse der Literatur, was sagt die und was gibt es da für ein Bild? Und wenn das Bild oder wenn das Resultat dieser einen speziellen neuen Studie, die du gerade liest, dann davon abweicht, woran könnte man das festmachen?
Bei dir ist halt die Schwierigkeit viel größer als bei mir, denke ich. Gewisse Dinge musst du halt einfach annehmen. Du musst halt einfach anderen AutorInnen glauben, dass sie die Daten richtig erhoben haben.
Ja, das stimmt. Es gab in der Sozialpsychologie zum Beispiel auch schon Skandale, dass Leute ihre Daten fabriziert haben oder irgendwie bereinigt haben, dass die Resultate dann signifikanter sind. Und das ist natürlich, ja.
Gerade bei den sozialen Psychologen.
Genau. Das ist dann schon ein Todesstoß für die Wissenschaft, wenn sowas passiert, weil da kann man dann halt gar nichts mehr glauben. Und es gibt schon so Techniken, also statistische Methoden oder computerbasierte Methoden, rauszufinden, ob Daten wahrscheinlich von Menschenhand manipuliert worden sind. Aber das ist schon dann auch ja, extrem schwierig. Und ja, da braucht man einfach so ein Grundvertrauen an die Kolleginnen und Kollegen.
Bei mir ist das eben nicht so stark so. Ich muss nur das Gleiche nachschauen, was du auch wahrscheinlich nachschaust, ob andere richtig zitiert wurden. Also man übernimmt ja nie Zitate von anderen, die schon zitieren. Also wenn jetzt du zum Beispiel in einem Artikel liest, wir übernehmen die Theorie von XY, dann übernimmst du nicht die Theorie auch einfach, sondern du schaust danach, was XY geschrieben hat. Und das mache ich auch. Also wenn jetzt jemand, vor allem bei Primärquellen, also das sind die ursprünglichen Bücher, über die geschrieben wird, zum Beispiel Platon. Wenn jetzt jemand Platon zitiert, dann kopiere ich nicht einfach das Zitat, sondern ich schaue nach, stimmt das? Steht das da wirklich? Weil Fehler passieren immer. Und das Schlimmste ist eigentlich, wenn sich solche Fehler weiter perpetuieren. Also, dass ganz viele Paper das gleiche Zitat verwenden und dann denken dann zukünftige ForscherInnen, ja, es muss ja so sein, weil es steht ja überall so. Und am Anfang hat einfach jemand was falsch verstanden.
Das ist so ein bisschen so ein stille Posteffekt, wo es dann auch immer falscher wird, weil man dann ja nicht wieder näher rankommen kann an die Wahrheit oder das Ursprüngliche, sondern ja, dann verselbstständigt sich das.
Das Problem mit den Daten habe ich halt nicht so, weil ich ja nicht darauf vertrauen muss, dass Leute ihre Arbeit richtig machen. Wenn ich Artikel lese, dann kann ich selbst beurteilen, ob ich das nachvollziehbar finde oder ob ich das irgendwie logisch, also ob ich das für logisch sinnvoll halte.
Theoretisch könnte es das auch geben in der Philosophie, aber es wäre extrem aufwendig. Könntest einfach so falsche Zeitschriften oder falsche Bücher in Umlauf bringen und dann so einfach die Stellen austauschen, seine Seite in der Bücherei aus dem Buch dann rausgerissen und neu eingeklebt mit so falschen Platon-Zitaten.
Ja, das wäre auch eine sinnvolle Aufwendung meiner Zeit.
Ja. In der Psychologie ist es auch so, dass man die Literatur natürlich schon kennen muss und dann sagen kann, wenn dann eine neue Studie rauskommt oder ein neuer Artikel rauskommt über eine Studie und die dann in der Einführung und in der Diskussion die Literatur von vorher komplett anders diskutieren, als man das selbst erwarten würde, dann kann man natürlich auch nachschauen und schauen, was für Quellen sind das, die da zitiert werden und stimmt das überhaupt, was die Autoren der neuen Studie dann schreiben über die vorherige Literatur.
Um jetzt abschließend mal auf die Frage zu antworten, wie produzieren wir Fakten, kann ich zumindest meinerseits sagen, die Fakten sind mir gar nicht so wichtig. Ich konzentriere mich mehr aufs Produzieren, nämlich auf die Methode. Also Methodos ist auch der quasi der Mitweg, also der Zugang, den man zu irgendwas hat. Und ich frage mich eher, was für einen Zugang habe ich zu diesem Thema und was sagt mir dieser Zugang über das Thema, aber auch über mich? Und das sind so die in Anführungszeichen Fakten, aber die sind selten wirklich beobachtbar.
Also bei mir ist es so, ich versuche da relativ pragmatisch zu bleiben in der psychologischen Wissenschaft. Das habe ich vorher schon angesprochen, dass das eigentlich ziemlich notwendig ist. Und ja, ich glaube, sonst kannst du nicht gute Arbeit machen, wenn du alles perfekt wahrhaben willst, weil dann kommst du nirgends hin. Dann kommst du nicht fort vom Fleck, auf dem du stehst. Und ja, ich versuche einfach eine robuste Arbeit zu leisten. Ich versuche die Studie gut durchzuführen. Ich versuche vorher gut zu recherchieren und eben die Literatur zu kennen und dann eben auch in der Interpretation der Ergebnisse, die ich dann sehe, vorsichtig zu sein und vielleicht mehrmals rüber zu gucken, nicht einmal zu schauen und zu sagen, ah ja, das ist es. Depression ist assoziiert mit mehr schlechter Ernährung, sondern zu schauen, ja, hätte ich vielleicht noch eine andere Variable mit bedenken können, die das erklärt. Ist es vielleicht so, wenn man andere Sachen noch mit einbezieht, dass es dann etwas komplexer wird? Und dann eben versuche ich das auch klar und deutlich zu kommunizieren. Das ist auch eine Fähigkeit, die sehr wichtig ist in der wissenschaftlichen Arbeit, die viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch üben müssen. Denn so komplexe Sachverhalte dann wieder klar und deutlich, aber noch ja, wahrheitsnah rüberzubringen, ist dann auch schon wieder eine ziemliche Fähigkeit.
Was wir auch in diesem Podcast probieren und deshalb läuft es ja oft darauf hinaus, dass wir sagen, es kommt drauf an. Ich möchte eigentlich nicht zu verallgemeinernd sein hier und auch wirklich meine Gedanken darstellen und sagen, warum ich denke, dass das ein Fakt ist und unter welchen Bedingungen.
Genau, also das ist natürlich auch ein ganz großes Ding, dass man keinen dogmatischen Anspruch erhebt, dass man nicht sagt, das hier ist die absolute Wahrheit und dass man immer auf dem Boden der Tatsachen bleibt und sagt, gut, wir haben das hier rausgefunden, wir glauben, es ist so, aber nie mehr für sich beanspruchen, als man dann auch beweisen kann.
Dann versuche ich mal eine andere Überleitung zum Ende der Folge. Du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, hast die 80. Folge fast bis zu Ende gehört. Und das ist ein Fakt.
Ja.
Außer man hat geskippt.
Sehr gut. Stimmt.
Und dann gibt es eigentlich nur eines zu tun, nämlich diesen Podcast zu bewerten auf dem Podcast-Portal, auf eurem Handy oder Laptop, auf dem ihr das gerade hört. Und darüber freuen wir uns sehr. Und das ist die Wahrheit.
Ja. Oder was ihr auch machen könnt, ist, wenn ihr noch nicht die vorherigen Folgen gehört habt, wenn das eure erste Folge ist, die ihr hört, hört euch doch einfach mal die ersten 79 an, die sind auch lustig. Damit haben wir, glaube ich, alles gesagt, was wir heute sagen wollten und bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören.
Danke
und tschüss. Und tschüss.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Wir sind schon lang genug dabei. Mittlerweile kennen uns die Leute.
Die Leute kannten die Leute. Uns auch schon vorher.
Hörerinnen und Hörer.
Wir sind schon seit 20 Jahren befreundet.
Stimmt. Naja.